Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Worüber machen wir uns jetzt Gedanken? Darüber, dass jeder zweite Deutsche Ressentiments hat gegenüber Asylsuchenden. Das ist das Ergebnis der Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die sogenannte Mitte-Studie zu rechtsextremen Einstellungen, die alle 2 Jahre rauskommt. Überrascht Sie dieses Ergebnis, Herr Feil?
Nein, überhaupt nicht, weil meine Erfahrung auch bei meinen Recherchen, wenn ich in Brandenburg in Dörfern unterwegs war, war immer, dass grundsätzlich die Ressentiments eben nicht nur jetzt bei den 18% Wählern vorhanden sind, die eine rechte oder rechtspopulistische Partei wählen, sondern es geht in die Mitte der Gesellschaft. Mhm. Ja, es sind ja jetzt, glaube ich, die aktuelle Zahl 54%, die diese Vorbehalte haben. Ja. Und es in den Gesprächen, wenn man länger mit Menschen spricht, dann sind es SPD-Wähler, es sind Gewerkschaftsmitglieder, es sind Menschen, die sonntags in den evangelischen Gottesdienst gehen und die trotzdem im Nebensatz eben sagen, es sind zu viele, ein Bedrohungsgefühl bis zu Verschwörungstheorien, dass das extra gemacht wird, um uns zu schwächen, um eine Bedrohungssituation zu schaffen.
Also zu Verschwörungstheorien ist tatsächlich zum ersten Mal jetzt auch gefragt worden. Und ja, manche sagen eben, ja, wir fürchten, dass die Politiker nur Marionetten seien. Wer hat diese Studie geleitet? Das ist Andreas Zick von der Uni Bielefeld, Konfliktforscher. Und der hat heute früh im Morgenmagazin im ZDF gesagt:
Das ist sehr gefährlich für unsere Demokratie, weil historisch-geschichtlich haben wir diese Idee der ausgleichenden Mitte entwickelt. Wir leben ja in einer Republik mit vielen Bundesländern, die haben alle unterschiedliche Interessen, Identitäten. Wir leben in einer Gesellschaft, die ist vielfältig. Und da ist diese Idee einer Mitte, die trotz aller Vielfalt immer wieder Konflikte ausgleichen kann, enorm wichtig. Und wir sehen jetzt in den letzten Jahren, nicht nur an unseren Zahlen, auch an vielen Hasstaten, dass es oft nicht mehr gelingt.
Tja, aber ich meine, das festzustellen ist das eine. Die Frage ist, was ist zu tun?
Also ich glaube, das ist ganz stark korreliert mit Erfahrungen von nicht gefragt werden, sich selbst nicht mehr einbringen können oder zumindest das Gefühl, es nicht mehr tun zu können. Das heißt, erstmal geht es, glaube ich, darum, Demokratie neu zu denken. Also Teilhabe stärker zu ermöglichen, Leute, auch wenn sie anderer Meinung sind, sprechen zu lassen, zu verstehen, also soweit es nicht jetzt rechtsextremistische Ansichten sind, ich glaube, da muss man sich scharf abgrenzen, aber zu verstehen, was sind eigentlich die Bedürfnisse, die hinter diesen Ansichten liegen.
Also dann so eine Art nationalen Dialog zu führen, wie Macron Frankreich getan
hat. Absolut, ich glaube, das ist versäumt worden, das ist gerade in den neuen Bundesländern direkt nach der Wende massiv versäumt worden. Wir haben ja immer wieder festgestellt, es ist, wenn ich in den Dörfern unterwegs war, es sind Biografien, die abgebrochen wurden, die direkt nach der Wende eine massive Verstörung erlebt haben, von nicht mehr gefragt werden, von einer Degradierung. Und dieses Gefühl wurde an die Kinder, an die Enkelkinder wird es weitergegeben. Das heißt, gerade dann ist natürlich eine Bedrohungssituation, ja, da wird für andere etwas getan und für uns nicht. Da geht es um höhere Mächte, die eben Einfluss nehmen auf die Politik. Es geht alles an mir vorbei. Hm. Ich werde nicht gefragt, ich habe nichts zu sagen dazu.
Und das führt dann dazu, dass man sich womöglich im Widerstand befindet.
Ja, bedroht wird.
Nochmal,
sich tatsächlich bedroht sieht. Und dann gibt es natürlich einzelne Straftaten.
Lassen Sie uns nochmal Herrn Zick hören.
Politikerschelte, das ist relativ normal. Aber was wir sehen in der Studie, es ist mehr. Die Menschen fühlen sich im Widerstand zur gegenwärtigen Politik. Das heißt, da ist auch Populismus stark geworden, auch Extremismus. Menschen denken, wir sind in einer solchen Distanz, dass wir Widerstand gegen die aktuelle Politik zeigen müssen. Das heißt, die Politik kann auch das nicht mehr regulieren. Und das ist das eigentliche Problem.
Ja, also das klingt schon in der Tat alarmierend. Jetzt muss ich doch noch mal auf unsere eigene Kompetenz und auch Verantwortung zu sprechen kommen. Wenn man sagt, die Hälfte der Deutschen haben Ressentiments, wie ist das eigentlich? Haben wir nicht alle Ressentiments gegenüber Menschen, die wir als fremd erachten? Also ist das möglich, ein Leben zu führen, in dem man kein Ressentiment hat?
Nein, ich glaube, natürlich immer ist der andere, der mir zu nahe kommt und der noch anders ist, den ich nicht sofort einschätzen kann, weil er eine andere Hautfarbe hat, weil er anders aussieht, ist befremdlich. Er passt nicht in die Erwartungshaltung. Er tut etwas, was ich vielleicht kulturell nicht nachvollziehen kann.
Ich verstehe. Ja.
Und das ist immer natürlich erstmal Angst auslösen. Aber die einzige Chance, glaube ich, dem etwas entgegenzusetzen, sind nicht Appelle, sondern Erfahrungsräume. Das heißt, Begegnungen, Auseinandersetzungen, aber auch sozusagen in einer Genauigkeit, wo ich Mut habe, auch Differenz jetzt nicht nur zu tolerieren, sondern auch, wo ich Grenzen setze, für mich auch Grenzen setzen kann. Da gehe ich nicht mehr mit. Das, finde ich, ist jenseits. Da muss ich auch etwas verteidigen. Ich glaube, wenn wir dazu in der Lage sind oder das fördern, dass ich A, aus der Empathie heraus versuche, den anderen zu verstehen, aber gleichzeitig auch für mich Grenzen setzen kann und die offen auf den Tisch legen kann, dann treten wir in einen wirklichen, wo eben nicht nur Zuckerguss über diese Konflikte und Ängste gelegt wird, nach dem Motto, es ist nicht so schlimm und du bist ein Rassist, sondern erstmal zu gucken, was sind die Bedürfnisse, warum argumentiere ich rassistisch, um möglicherweise dann aus dieser Analyse seine Kraft des nicht nur des besseren Arguments, sondern auch des Ernstnehmens und der Empathie mit einer klaren Abtrennung gegenüber rechtsextremistischen Auffassungen. Das heißt, da hört die Toleranz auf. Aber solange noch der Dialog möglich ist, glaube ich, müssen wir diesen Dialog führen. Macron hat es vorgemacht.
Und Sie haben eben von Erfahrungsräumen gesprochen. Ich nehme an, einer dieser Erfahrungsräume kann für Sie das Theater sein. Darüber sprechen wir gleich.